willkommen zu einer neuen Folge, die Labertüte. Follow-up zum Podcast von letzter Woche. Da hatten wir uns ja damit beschäftigt, wie man Aussagen, die zu wissenschaftlichen Studien gemacht werden oder wissenschaftliche Studien im Generellen bewerten kann, wie man die Aussagen bewerten kann, wie man Verschwörungstheorien dadurch enttarnen kann und so weiter und so fort. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Teil beschäftigen, nämlich wie ich Argumente bzw. Scheinargumente A selbst vermeiden kann und B in gerade bei den Social Medias vorkommenden Kommentarspalten erkennen kann, ob es sich um ein Scheinargument, ein richtiges Argument oder einfach nur um plain dead Bullshit handelt. So, und dafür nehmen wir uns auch wieder wie letzte Woche von Carl Sagan das Buch The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark in die Flossen. Ich werde euch das Buch wieder in der Podcast-Beschreibung verlinken mit den ISBN-13-Nummern für die englische und für die deutschsprachige Ausgabe. Dann könnt ihr euch, wenn ihr Interesse habt, und ich empfehle es wirklich, das Buch besorgen und euch das mal selber durchlesen. Was Carl Sagan da so schreibt. Wer Carl Sagan ist, habe ich in der letzten Woche erklärt. Wer den Podcast von letzter Woche verpasst hat, zurück den Podcast von letzter Woche anhören und dann hier den, weil die gehören zusammen. Ja, wir sind weiterhin in Kapitel 12 und nein, ich möchte hier auch, wenn man mich gerade umblättern gehört hat, kein ASMR aus diesem Podcast machen. Und wir gucken uns mal die gängigsten Argumentationsfehler bzw. Methodiken an, die man unterlassen sollte oder anhand deren man dann merkt, dass eine Argumentation völliger Schwachsinn ist. So, er listet hier eine ganze Menge auf. Ich werde nur auf, ich sag mal, die gängigsten eingehen, bei denen man bei Social Media immer wieder drauf stößt und ja auch die Argumente, die bei den meisten Verschwörungstheoretikern, also Argumentationsstile, die bei den meisten Verschwörungstheoretikern immer wieder gerne verwendet werden. Da wäre erstens das Ad hominem-Argument, Kurzform für Argumentum ad hominem, also ein Argument, das auf die Person bezogen ist. Ein Argument sollte immer, egal ob sie auf dem Blatt Papier steht oder von einer Person vorgetragen werden, unabhängig betrachtet werden können. Das heißt, es muss völlig egal sein, wer dieses Argument vorträgt, solange das Argument eine inhaltliche Konsistenz hat. Zum Beispiel wird gerade aus der Fridays for Future-Bewegung immer wieder abwertenderweise auf ein Argument einer vermeintlich älteren Person der Satz "Okay, Boomer" verwendet. Das ist eine direkte Abwertung ad hominem und damit wird mehr oder weniger impliziert, du bist aus einer Generation, das geht dich ein Scheißdreck an, was wir fordern, du bist da ja eh dagegen. Dementsprechend sind deine Argumente nicht valide. Das ist Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn. Genauso wäre der Kommentar auf ein ad hominem Argument bezogen, wenn es um das Thema Sexismus geht und eine Frau dann in der Kommentarspalte dazu ein Argument abgibt und als Kommentar daraufhin dann erhalten wird, ja, so ein Feminazi wie dich kann man ja nicht ernst nehmen, dann ist das ein ad hominem Argument. Hier wird also in Kurzform nichts anderes versucht, als durch einen gezielten Angriff auf die Person das Argument nichtig zu machen. Und das ist Schwachsinn. Ich lege noch ein reales Beispiel nach. Mir letztes Jahr passiert Diskussionen über das Thema Alkoholismus und die Schäden von Alkohol. Ich saß währenddessen mit einem Kumpel in einem Biergarten und hatte gerade mein zweites Bier bestellt, als die betreffende Person, die dieses Argument äußerte, nämlich so viel wie du da gerade säufst, solltest du zum Thema Alkoholismus einfach mal die Klappe halten, mir her sehr eindrücklich ein glasklares ad hominem Argument um die Ohren pfefferte, um damit meine Aussage kaputt zu machen. Meine Aussage war dennoch nicht falsch. Ihm hat noch nicht gepasst, dass ich mich konträr gerade jetzt in der Situation konträr zu dem verhalte, was ich an Aussage tätige. Sollte für eine Argumentation aber völlig irrelevant sein. Denn nochmal, unabhängig davon, wer eine Aussage äußert oder ob die auf einem Blatt Papier steht, das Argument muss für sich stehen. Unabhängig. Ein weiterer Punkt, den Carl Sagan hier aufzeigt, ist die Observational Selection oder genauer gesagt Observational Selection Bias. Dabei geht es mehr oder weniger sinnbildlich ersetzt um nichts anderes wie eine Befangenheitsfalle. Das heißt, aus meiner Blase raus habe ich eine gewisse Erwartung an die Argumentation, die ich gerade tätige und vergesse alles, was über den Tellerrand passiert. Er macht das hier an der kurzen Beschreibung des Philosophen Francis Bacon fest, der das Ganze mal beschrieben hatte als: Ich zähle nur meine Treffer, vergesse aber meine Fehlschläge. Und ich glaube ehrlich gesagt, diese Kategorie braucht keine weitere Erklärung. Das dürfte selbsterklärend sein. Also sobald jemand nur in eine Richtung argumentiert, nicht links und rechts guckt, ist die Argumentation auch in dem Fall totaler Bullshit. Wenn ich dann als kleines Beispiel für den Klimawandel von einem Klimawandel-Skeptiker oder einem knallharten Klimawandel-Leugner nur von Seiten Artikel gepostet bekomme, in denen dagegen argumentiert wird, aber er kein einziges Argument einbezieht, was das Ganze belegen würde, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Observational Selection Bias, also um eine Befangenheitsfalle. Punkt 3 wäre dann in dem Fall jetzt Verwechseln von Korrelation und Kausalität. Als Beispiel nennt er hier: Children who watch violent TV programs tend to be more violent when they grow up. But did the TV cause the violence, or did violent children preferentially enjoy watching violent programs? Also Kinder, die gewalttätige TV-Programme gucken, tendieren dazu, eher gewaltbereit zu sein, wenn sie erwachsen sind. Aber war jetzt das Ansehen der Fernsehprogramme das Problem, oder war das Kind von sich aus schon eher tendenziell gewalttätig veranlagt? Korrelation ist ein Zusammenhang zwischen zwei Dingen und Kausalität ist die Ursache zwischen zwei Dingen. Das muss nicht zwingend was miteinander zu tun haben. Ich kann nicht davon ausgehen, dass das, was ich gerade argumentiere, ein Kausalzusammenhang ist, nur weil es miteinander korreliert. Und da fällt mir gerade auf, ich glaube, ich werde mal eine Erklärung zwischen Korrelation und Kausalität liefern müssen. Aber wir belassen es erstmal dabei. Korrelation ist keine Kausalität. Die miteinander zu verwechseln, haut mir auch ganz schnell das Argument um die Ohren. In die gleiche oder zumindest sehr ähnliche Kategorie fällt die folgende Geschichte, nämlich die sogenannte Post-hoc-ergo-propter-hoc-Argumentation. Das ist lateinisch für "es passierte danach, deshalb wurde es auch dadurch verursacht". Carl Sagan liefert auch hier wieder zwei Beispiele. Das erste Beispiel: Jaime Cardinal Sin, Archbishop of Manila. "I know of a 26-year-old who looks 60 because she takes contraceptive pills". Also Jaime Cardinal Sin, der Erzbischof von Manila. "Ich kenne eine 26-Jährige, die aussieht wie 60, weil sie Verhütungsmittel nimmt". Das andere Beispiel, das er hier nennt, ist: "Before women get to vote, there were no nuclear weapons". Also, bevor Frauen wählen durften, gab es keine Atomwaffen. Diese beiden Aussagen oder Argumente in den jeweiligen Aussagen haben nichts miteinander zu tun. Das ist ein klassischer Fall von post hoc ergo propter hoc. Dementsprechend wäre die Argumentation: "Meine Kopfschmerzen sind weg, weil ich vor einer Stunde Globuli genommen habe", genauso post hoc ergo propter hoc und totaler Blödsinn. Das kann zwar einen Zusammenhang haben, Fun Fact am Rande, hat's nicht. Das wirkt nämlich nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das wäre zwar eine Begründung, ist aber noch kein hinreichender Beweis. Post hoc ergo propter hoc. Dann hätten wir da noch die Beweisfalle. Beispiel: Wenn ich die Aussage tätige, das gesamte Universum befindet sich in einem Schuhkarton, in einem Postschließfach mit der Nummer 663 in Berlin-Marzahn, dann ist diese Aussage erstmal nicht falsch. Das Problem ist, ich muss nun den Nachweis liefern, denn, und das sehe ich auch bei Social Media mal sehr häufig, da werden Argumente rausgehauen, ohne einen Beweis zu liefern. Und die Beweislast, deswegen Beweisfalle, liegt bei mir als demjenigen, der dieses Argument verbreitet. Kann ich das Argument nicht beweisen und Beweise dafür liefern oder Hinweise dazu liefern, dass dieses Argument eine Konsistenz hat, dass dieses Argument korrekt sein könnte, habe ich ein Problem. Die Beweislast liegt nicht bei jemand anderem. Was man ja immer wieder regelmäßig liest, ist dann: "Ja, such doch bei Google oder guck doch selber nach". Nee, Freunde, so funktioniert das nicht. Wenn ich ein Argument raushaue, dann muss ich das auch beweisen und nicht sagen: "Ja, ich habe jetzt das Argument rausgehauen, sucht euch euren Scheiß doch selber zusammen". Nee, sorry, so funktioniert das nicht. Wenn ich etwas sage, muss ich auch den ganzen Käse, den ich da verbreite, belegen können. Dementsprechend: Nein, das Universum befindet sich nicht in einem Bankschließfach in Berlin-Marzahn. Dann schlagen wir jetzt nochmal den Bogen im nächsten Punkt zurück in den Podcast von letzter Woche, nämlich Argumente von Autoritäten. Wir hatten ja letzte Woche gelernt, dass Autoritäten in der Vergangenheit möglicherweise Fehler gemacht haben und diese wieder machen werden. Das heißt, von wem eine Studie, von wem ein Beleg, von wem ein Beweis ist, ist erstmal unerheblich. Der kann falsch sein, der kann aber auch nicht falsch sein. Und es ist völlig egal, von wem diese Aussage stammt. Dementsprechend gilt es auch für Argumentationen. Und Carl Sagan schreibt hier als Beispiel: President Richard Nixon should be re-elected because he has a secret plan to end the war in Southeast Asia. Übersetzt: Präsident Richard Nixon sollte wiedergewählt werden, da er einen geheimen Plan hat, den Krieg in Südostasien zu beenden. But because it was secret, there was no way for the electorate to evaluate on its merits. The argument amounted to trusting him because he was the president. A mistake, as it turned out. Hier die Übersetzung. Weil er geheim war, gab es für die Wählerschaft keine Möglichkeit, das Ganze auf seinen Fehler oder auf seine Schwächen zu überprüfen. Das Argument fußte nur darauf, ihm zu vertrauen, weil er ja der Präsident war. Wie sich das dann später herausstellte, war das ein Fehler. Also, ein Argument, nur weil ich eine Autorität ins Feld führe, ist noch nicht valide. Deswegen beim Argumentieren und beim Lesen von Argumentationen immer aufpassen, wie häufig jemand mit Autoritäten um sich wirft und diese Autoritäten kritisch hinterfragen anhand der Punkte, die ich jetzt genannt habe und an den restlichen Punkten, die Carl Sagan noch in seinem Buch schreibt. Ein weiterer Punkt, den er aufmacht, ist das sogenannte Excluded Middle, die ausgeschlossene Mitte. Mehr oder weniger eine Schwarz-Weiß-Argumentation. Von einem Extrem ins andere. Ich persönlich kenne das Ganze noch unter der Begrifflichkeit falsches Dilemma. Machen wir mal ein Beispiel. Entweder du bist Wissenschaftler oder du glaubst an Gott. In meinem Fall glaube ich an Letzteres nicht, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Wissenschaftler bin. Carl Sagan hat ja als Beispiel einen Klassiker, den man in den USA relativ hört. Either you love your country or you hate it. Also, entweder du liebst dein Land oder du hasst es. Oder macht hier ein schönes weiteres Beispiel auf. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Wenn du nicht Teil der Lösung bist, musst du Teil des Problems sein. Das sorgt dafür, dass wir wesentlich emotionaler diskutieren, wenn wir uns nur an den extremen Rändern bewegen. Wenn man einfach nur in einer Argumentation die Mitte rauslässt, führt das zu nichts. Und das ist auch eine Argumentation, von der sollte man eher die Finger lassen. Der nächste Punkt, und das ist einer meiner absoluten Favoriten, weil der mir so häufig, so unfassbar häufig über den Weg läuft, ist das Strawman-Argument, also das Strohmann-Argument oder die Strohmann-Falle. Das ist quasi, das deutsche Wort für Strohmann wäre eigentlich eher, Vogelscheuche wäre das richtige Wort, dementsprechend eine Karikatur einer Person oder eine Beugung einer Person, um sie einfacher angreifbar zu machen. Genau das macht man auch mit Strohmann-Argumenten. Man nimmt sich eine Aussage, vereinfacht die, um sie somit und verbiegt sie und verdreht sie, um sie damit einfacher angreifbar zu machen. Machen wir mal ein kurzes Beispiel, was ich gefunden hatte vor ein paar Tagen. Beispiel war die Originalaussage: Ich bin der Meinung, dass die Finanzmärkte viel Unheil anrichten. Das Strohmann-Argument hierzu wäre jetzt: Auch Hitler war ein Feind der Finanzmärkte. Er glaubte, dass das Finanzjudentum die Welt unterjochen möchte. Hängst du wirklich dieser abstrusen Verschwörungstheorie an? Schlussfolgerung daraus: Meine Aussage behauptet, dass Hitler alle Finanzmarktkritiker vertreten würde. Was schlicht Quatsch ist. Das ist ein Beispiel für ein Strohmann-Argument. Bei Strohmann-Argumenten muss man aber aufpassen und vorsichtig sein, denn es gibt hier zwei Arten, aufgrund derer ein Strohmann-Argument entsteht. Das eine ist, es ist absichtlich und möchte wirklich die Argumentationsposition kaputt machen, um meine Argumentation anzugreifen auf eine Art und Weise, die nicht in Ordnung ist. Das andere ist der sogenannte unabsichtliche Strohmann, der daraus resultiert, dass eine Person meine Argumentation, die Thematik, den Kern, den Inhalt einfach nicht verstanden hat. Ich habe euch noch zwei Beispiele. A. Sonnige Tage sind toll. B. Der Strohmann. Es wäre furchtbar, wenn alle Tage sonnig werden und es nie mehr regnen würde. Wir würden alle hungern und sterben. Jetzt münzen wir das Ganze noch auf den Journalismus als Auslöser für einen Strohmann. Ursprüngliche Aussage. Die Weltgemeinschaft macht sich Sorgen ob ihrem militärischen Aufrüsten. Verbreitete Aussage. Strohmann-Argument. Die Weltgemeinschaft möchte also, dass unser Land ohne Verteidigung dasteht. Die Aussage wird in dem Fall inkorrekt wiedergegeben. In Form eines Strohmanns. Es gibt noch ein paar mehr. Das wird jetzt aber ehrlich gesagt den Rahmen des Podcasts sprengen. Und zweitens, für den Fall, dass ihr euch das Buch kaufen möchtet, möchte ich dem nicht vorgreifen. Zweitens, ihr findet auch einen relativ guten Artikel zu Argumentationen bzw. Argumentationsfehlern oder den bewussten Aufmachen von falschen Argumentationen mit Scheinargumenten auf Wikipedia. Ich werde euch den in der Podcast-Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch da gerne mal einlesen, wenn ihr das möchtet. Ja, das war's für die heutige Folge von Die Labertüte. Das war jetzt halt direkt hintereinander das zweite Wissenschaftsthema. Wie gesagt, es kommen hier auch noch andere Themen. Ich hatte es ja angesprochen und auch versprochen. Nur das war jetzt halt, wie gesagt, das Follow-up zum vorhergehenden Thema. Die gehören an sich eigentlich zusammen. Und damit möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, fürs Zuhören. Und erzählt euren Freunden, Familie, der Oma von meinem Podcast. Denn desto mehr Leute meinen Podcast hören, desto mehr Ansporn habe ich natürlich auch, hier regelmäßig weiterzumachen. Ich glaube im Moment, ehrlich gesagt, das funktioniert ganz gut, wenn ich einmal die Woche eine Folge mache. Weil auch in der Folge steckte jetzt ein bisschen Vorbereitung drin, bis ich das jetzt hier auch alles so weit habe, dass ich es dann hochladen kann. Steckt da auch noch ein bisschen Nachbearbeitung drin. Und wir hören uns dann dementsprechend wieder nächste Woche hier bei Die Labertüte.